plötzlich ist der Postbote gekommen mit so einem Sack voll Post.
Ich habe gerade gedacht, Geld.
Autogramm. Nein, Post. Ja, ja, Geld. Das ist dann aufs Konto gekommen später. Ja. Das war auch irgendwie so eigentlich unbegreifbar, was da auf uns zugekommen ist.
Günther Siegel und die Jungs von der Spider-Murphy-Gang wurden 1982 quasi über Nacht zu großen Stars. Der Skandal im Sperrbezirk mit Rosi und der legendären Telefonnummer 32168 war einer der großen Hits der neuen deutschen Welle. Und die bayerischen Rock'n'Roller waren mittendrin. Wie hat sich das angefühlt, so nach oben geschossen zu werden? Und wie schmerzlich war es, als Mitte der 80er Jahre die Hallen wieder kleiner wurden? Günther Siegel spricht ganz offen drüber und nimmt uns auch mit in seine glückliche Kindheit, die durch eine 40 Mark teure Gitarre komplett auf links gedreht wurde. Ich wünsche viel Spaß mit Günther Siegel.
Assenheimers Promi Talk von SWR 4.
Günther, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, freue mich. Danke für die Einladung. Servus.
Ich möchte dich nicht in Verlegenheit bringen, aber du bist natürlich ein Held meiner Jugend, meiner längst verblassten Jugend. Ich war 12, als der Skandal die Republik
erschütterte,
auf links gedreht hat. Das Schöne war, meine Eltern fanden es natürlich furchtbar. Ja. Und damit war es für uns noch toller.
So muss es sein. Das war früher schon, wenn der Rock'n'Roll aufgekommen ist, die Eltern waren dagegen und so. Und das ist ja dann die Revolution der Jugend. Ne?
Genau.
Die müssen ja irgendwas Eigenes haben.
Das hat dem Ganzen die besondere Kraft gegeben. Deshalb freut es mich wirklich sehr, dass wir heute miteinander sprechen können. Ich habe schon gesagt, meine Jugend ist schon ein bisschen länger her, deine auch. Du bist jetzt 78.
Ja, vor kurzem geworden, am 8. Februar.
Genau, da darf man fast noch nachträglich zum Geburtstag gratulieren, wenn du die Glückwünsche noch annimmst.
Ja. Gesundheit, wenn man mir wünscht, dann sage ich immer, ja, das nehme ich an. Ist wichtig in dem Alter.
Ich Aber ich habe dich jetzt hier schon ein paar Minuten erlebt und dir scheint es richtig gut zu gehen.
Ja, unverschämt gut, sage ich immer. Ich muss mich fast schon entschuldigen, wenn ich oft Kollegen sehe oder so in meinem Alter. Und wenn oft die Sprache ist von alten Leuten, also alten Leuten, da zähle ich mich nicht dazu. Ich bin immer nur Rock'n'Roll und das ist mein Leben. Und das gibt mir auch so Schwung immer wieder. Und jetzt habe ich heute Abend auch wieder ein Konzert. Übermorgen wieder Konzerte. Und im Sommer geht es dann jetzt bin ich ja mit meiner Solo-Band unterwegs. Günther Siegel Band haben wir ja eine neue CD jetzt, gefühlsecht. Und da habe ich einige Konzerte jetzt im Frühjahr und an Ostern geht es mit den Spiders wieder weiter. Und da spielen wir immer in München, in Schwabing. Ja, schon seit Jahren ist in unser Wohnzimmer im Lustspielhaus, kleiner Rahmen und so. Aber es macht immer viel Spaß, wie früher, wenn wir in den Kneipen gespielt haben in Schwabing. Und dann müssen wir den Rock'n'Roll wieder nach Norddeutschland tragen.
Das haben wir dann. Es sind, glaube ich, über 60 Konzerte dann auch wieder.
Ja. Also der Kalender ist schon wieder voll. Immer wieder erstaunt und so. Aber in meinem Umfeld auch immer, oder die sagen sie immer, ja, wie machst du das und so, musst nicht einmal ein bisschen kürzer treten oder so. Sage ich, eher gibt mir das Kraft und Energie. Ja. Weil wenn 9 Monate waren wir im Lockdown, ne, damals. Das war.
Da habt ihr gelitten.
Das war nix. Daheim sitzen und so, morgen nix, übermorgen, nächste Woche, nächsten Monat nix.
Jetzt wollen ja Journalisten, das weiß ich immer mal wieder, dich mit der Frage bedrängen, ja, wie lange machst du denn noch? Oder möchtest du nicht vielleicht auch mal irgendwie dann mehr Ruhe oder so? Die Frage muss man nicht stellen, nach dem, was wir gerade gehört haben, oder?
Nein, eigentlich nicht. Ich stelle mir immer vor, wenn ich jetzt dann irgendwann einmal 90 bin und dann stehe ich auf der Bühne und dann spiele ich, ich ziehe es nicht aus, meine Rock'n'Roll-Schuhe. Das ist für mich eine super Vorstellung. Und nachdem mein Vater ja auch 96 geworden ist und war bis zuletzt noch fit und so. Und man muss halt gesund bleiben.
Ja.
Und dann möchte ich das, ich habe einmal einen Song gemacht, so könnte es weitergehen, den nächsten 100 Jahre. Also, wie gesagt, das ist mein Leben und das ist auch ein Privileg oder so. Das muss man immer wieder dankbar sagen. Ja, wir haben jetzt in 2 Jahren 50-jähriges Jubiläum mit den Spiders.
Du hast mal gesagt, dass du eigentlich für einen Rock'n'Roller ein relativ braves Leben geführt hast, in Anführungszeichen. Also du warst jetzt nicht der irgendwie, ich weiß nicht, wenn man mal sagen, Sex, Drugs, Rock'n'Roll, die Drugs hast du weggelassen.
Ja, sagen wir so. Ich bin eigentlich kein richtiger Rock'n'Roller, sage ich immer. Da müsst ihr an Barney Murphy fragen, also meinen Gitarristenkollegen, und der hat das schon ausgelebt und immer noch und so. Halt, ja, mit Rauchen und Trinken oder so. Und ich habe ja nie getrunken, habe nie geraucht. Und durch das, dass ich nicht geraucht habe, bin ich auch nicht so, weil damals haben ja alle geraucht und auch natürlich die gesunden Sachen. Ja. Also Gras und so. Ja, ne? Also Marihuana, Haschisch oder wie man es auch bezeichnen will. Und das war ja rundum. Früher war gar nicht so Verfolgungsdruck, habe ich das Gefühl gehabt. Weil alle haben das geraucht, in Ende 60er da, die Hippie-Zeiten und so. Also ich war mal beim Grateful Dead-Konzert in der Olympiahalle. Und das war, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Da haben alle ihre Patchwork-Decken ausgebreitet, war wie so Picknick. Die Band hat gespielt in der Olympiahalle und die Rauchschwaden sind darum, die süßlichen Schwaden da durchzogen und so. Das war ganz normal. Aber durch das, dass ich nicht geraucht habe, also normale Zigaretten oder so, da bin ich auch nicht so auf, weil das wäre immer der Einstieg gewesen. Haschisch, ne? Das wäre immer der Einstieg gewesen, und dann natürlich ist es auf Koks und so, da ja, waren da viele Kollegen dann schon da gefährdet, sag ich mal.
Warst
so.
Warst du da besonders stark, dem zu widerstehen, oder hat es dich einfach überhaupt nicht gereizt
damit? Ja, ich habe ich muss sagen, man hat zwei Zigaretten auf der Schultoilette und so. Das war ja auch immer interessant für die Burschen und so, weil ich ein bisschen aufmüpfig war und so, dass man was Verbotenes gemacht hat und so in der Schuljahr und so. Und ich habe mal probiert als Kind Zigaretten, was ich nur mit meinem Spätzle war, tatsächlich der Toni, und dann haben wir uns Zigaretten rauslassen. Ich glaube, das war damals Stäubesand. Hat eine Mark, ich weiß gar nicht, wo wir die hergehabt haben, weil wir haben ja eigentlich nie Geld gehabt. Eine Mark und dann in Automat, und dann haben wir geraucht irgendwo in einer Gaststätte. Die haben eine Gaststätte gehabt, da mein Spätzl, und da waren wir irgendwo in einem Nebenraum, wo die Tische abgestellt waren. Da sind wir unterm Tisch gesessen und da haben wir geraucht, und mir ist schlecht geworden. Und mit dem Trinken war es genauso. So als Jugendlicher, da einer hat mal ja Party gemacht, Kollege und so. Und dann haben wir ja alles eingekauft, was weiß ich, was wir so gehört haben. Ich habe ja bei uns daheim hat's noch einen Tee gegeben oder ein Wasser oder ein Muckefuck. Das ist ein Muckefuck.
Ja, ein falscher Kaffee.
Ein Malzkaffee und so. Und dann bin ich da so reingerasselt. Also ich wollte sterben. Ja. Da habe ich so einen Rausch gehabt. Ja, unbewusst, ne? Ich habe dann nicht damit gerechnet. Ja? Und dann habe ich dreimal einen Vollrausch gehabt und wollte jedes Mal sterben. Und jetzt 72 bei der Olympiade, da habe ich das letzte Mal, da habe ich gesagt, jetzt ist aus. Ja. Jetzt ist aus, jetzt trinke ich nichts mehr.
Aber da hat dein Körper dir doch den besten Dienst erwiesen.
Ja, ja.
Beim Rauchen schlecht geworden, beim Trinken schlecht geworden.
Ja.
Und dann gewusst, okay.
Ich habe es dann nicht mehr probiert oder so, weil das heißt ja immer, das muss man trainieren. Aber vielleicht habe ich auch Alkoholallergie oder so. Also ich habe es auf jeden Fall nicht verdankt. Ich habe ein halbes Bier. Früher, wenn man in Kneipen ist mit den Spätzl in München, da bist du nicht gefragt worden. Da hast du dich hingesetzt, zu viert oder so an den Tisch. Dann Bedienung kommen wir, vier halbe.
Ja, die hat entschieden und gebracht. Genau
und dann hast du halt mitgemacht. Da war dabei und so. Aber dann später habe ich immer gesagt, und da muss man dann rigoros sein. Die haben schon gesagt, komm, Günther, jetzt trink mal und so. Mhm. Und ab und zu, dann habe ich einen Witz gemacht und habe gesagt, ja, jetzt bestelle ich mal Whisky Cola oder so. Oder wie hat das damals geheißen? Cuba Libre oder so. Und dann sind die ausgeflippt. Jetzt der Günther trinkt Alkohol und so. Jetzt wird er gleich irgendwie auf dem Tisch tanzen und so. Aber das war ja dann auch harmlos und so. Nein, aber da bin ich nicht gefährdet gewesen. Und dann sage ich mir in Interviews, habe ich oft gesagt, also ja, 86 Rock'n'Roll, trink nicht, ich rauche nicht, ab und zu ein bisschen Sex, das ist ja gesund.
Und jetzt sitzt du da mit 78.
Ja, ja.
Und zwar richtig,
und gilt
richtig
immer
gut
noch
gealtert. Ja, ja. Jetzt sind wir ja gerade schon ein bisschen zurück, oder wie gesagt, du bist zurück auch. 1962, wenn ich es richtig weiß, gab es die erste Gitarre.
Ja.
40 Mark hat sie gekostet.
Ja, was du alles weißt, hat mir mein Vater gesponsert.
Genau, dein Vater hat es gesponsert. Und ich glaube, wenn man so auf dein junges Leben da schaut, bis zu dem Zeitpunkt, du warst dann 15, Da hat die Musik eigentlich gar keine Rolle gespielt, war es eher sportlich unterwegs und draußen und alles gemacht.
Naja, das war mein Leben.
Und dann aber plötzlich diese Gitarre und dann ist das Leben.
Und dann hat sich alles geändert. Da war ich von Anfang an die Leidenschaft geweckt und ich bin dann nur noch an der Gitarre gesessen. Die haben schon gemeint, jetzt ist er verrückt worden und so. Nichts anderes hat mich mehr interessiert. Gut, ich habe damals natürlich 15 Jahre, bin ich dann aus der Volksschule und dann habe ich 2 Jahre Handelsschule gemacht. Der Vater hat gesagt, du gehst auf Bank, das ist ein sauberer Beruf, da musst du nicht in der Kälte irgendwo rumstehen oder so. Und dann habe ich Bankkaufmann gelernt und aber da habe ich mit 15 schon Musik gemacht und das war damals die Beat-Zeit und ich war ja damals in Karlsruhe.
Ja.
Das wissen viele nicht. Zwischen 10 und 20, der war bei der Bundeswehr, der ist versetzt worden. Wir waren von Landsberg am Lech, sind wir dann nach Karlsruhe und da habe ich dann meine Band und das war eine tolle Zeit. In jeder Kneipe hat eine Band gespielt. Ja, man hat ein paar Griffe mit dem Spätzl und schon habe ich eine Band gehabt und so. Und dann haben wir 10 oder ein paar mehr Stücke gehabt und dann haben wir schon auftreten können. Aha. Und so, ich habe 145 Mark damals verdient als Banklehrling im Monat. Und dann haben wir aber mit der Musik, da haben wir oft so Engagements gehabt in so Musikkneipen, da haben wir dann gespielt Mittwoch und dann Freitag, Samstag, Sonntag. Sonntag war Tanztee Nachmittag schon und so. Und dann haben wir 8 Mark haben wir gekriegt pro Person. Wir waren 4-Mann-Band, wie die Beatles so. Und dann haben wir am Abend 32 oder 40 Mark gehabt.
Ja.
Und da waren wir junge Burschen, da sind wir in die Nightclubs gegangen, da haben wir es dann krachen lassen und so. Ja, ich kann mich noch erinnern, da haben dann teilweise Damenkapellen gespielt oder so. Ja, das war irre, ja.
Aha. Jetzt hast du deinen Vater angesprochen, der gesagt hat, komm Bub, mach was Sicheres, mach die Banklehre. Auch interessant, dieser Spruch, ne? dann bitte ein bisschen warmen.
So, ja, ja, du machst das Händeträger.
Genau, das
mein
war
Vater
ja
war Jahrgang 1920. Mhm. Der ist mit 13 aus der Schule, der hat nur 7 Schulklassen, hat es damals gegeben in Bayern. Und dann hat er Schuhmacher gelernt bei seinem Vater.
Ja, und vor allem musste er mit 19 in den Krieg.
Das sage ich immer.
Ja.
Das war schon damals die Zeit, die Nazi-Herrschaft und so. Und 45 dann, war im Krieg, der war in Afrika, dann den ganzen Rückzug gemacht über Italien und irgendwo dann in Südtirol ist er dann in Gefangenschaft. Mhm. Gott sei Dank, andere ist ja nicht so gut gegangen, die wo vielleicht im Osten waren, ist er bei der Armee gewesen und so. Und
noch, wann kam er zurück?
Der war nicht lang in Gefangenschaft. Der ist, was weiß ich, 45 im Herbst oder so, dann wieder da gewesen. Haben wir gar nicht, oder er hat auch gar nicht so viel erzählt. Erst in letzter Zeit, wo er schon dann weit über 90 war, da ist er ein bisschen, hat er manchmal erzählt, und weil es mich dann auch interessiert hat, als Jungen, da willst du ja nicht die Geschichten unbedingt hören, jetzt wieder die Geschichten vom Krieg oder was weiß ich.
Aber
dann hat es mich schon interessiert und so.
Hast du gemerkt, dass er ein ganz anderes Leben hatte? Hat sich das irgendwie auch darauf ausgewirkt, wie er war dir gegenüber?
Ja, da klar, das kann ich auch feststellen. Ja, der war immer, also bei uns hat es zum Beispiel nie Schläge oder sowas hat es da nicht gegeben. Nein. Wir haben ganz ruhig, meine Familie, da war Frieden. Ich habe 3 Geschwister, 2 Schwestern, eine ältere, eine jüngere und ein Nachzügler. Mein Bruder, der Peter, der ist dann sogar 58, sind wir nach Karlsruhe gekommen, der ist dann in Karlsruhe auch schon geboren. Haben wir in Karlsruhe auch noch in der Familie. Nein, das war immer sehr behütet, sind wir aufgewachsen und mit einer Freiheit. Und der Vater, der hat immer gesagt zu mir, wenn ich mal, war damals schon, wenn ich mal ein Instrument lernen will oder so, hat er gesagt, das unterstützt er dann. Und so, und dann hat er mir auch meine
Gitarre. Da waren dann die 40 Mark für die Gitarre.
Ja, da hat er mir gesagt, da hat irgendwann, ich war nicht selber bei den Pfadfindern dabei, aber war mal bei so einem Pfadfinderfest und da hat einer gespielt, Gitarre, Lagerfeuer, wie man es so kennt und so. Gar schlechte Idee. Und dann habe ich gesagt, der wollte die Gitarre nehmen, der wollte nicht mehr weiterspielen und so. Dann habe ich gesagt, da könnte die Gitarre haben, der wollte 40 Mark. Hat mein Vater gesagt, hat er mir die 40 Mark gegeben, habe ich die Gitarre gekauft und das, und er hat immer gesagt, das unterstützt er und hat später, wir haben ja teilweise noch gar keinen Führerschein gehabt. Wir waren ja der Band 16, 17, 18 und so. Und dann hat er uns hinten mit dem VW Käfer die Rücksitz raus und dann hat er uns gefahren mit der Anlage und dann hat er uns zu den Gig gefahren, weil wir noch keinen Führerschein gehabt haben und so. Der junge Kerl, also der hat er immer unterstützt und der hat er gesagt, wenn du ein Musikinstrument, das hat er dann natürlich bei der Wehrmacht gesehen, wenn er im Krieg war, die, wo Musik gemacht haben, die waren mal bei den Geburtstagen im Offizierscasino dabei, die haben immer trinken gekriegt, essen und sie waren immer bevorzugt. Mhm. Und das war sein Gedanke. Wenn, ja, das war früher so, wenn einer ein bisschen Quetschen gespielt hat oder selbst Mundharmonika, das war für die dann schon was Tolles und so.
Den Musikern ging es immer ein bisschen besser als den anderen, aber ich habe auch deshalb gefragt nach deinem Vater, weil es hätte natürlich auch sein können, dass er ganz verhärtet und ganz streng und verbittert zurückkommt. Klingt überhaupt nicht so, ganz warm, ganz zugewandt.
Nein, überhaupt nicht. Zugewandt. Ja, da höre ich ja immer von in meinem Jahrgang und so, dass dann die Auseinandersetzung war mit den Eltern, mit dem Dritten Reich und so und wie war das und warum habt ihr nichts dagegen und so gemacht. Und nein, da war er überhaupt nicht so. Aber er hat natürlich, wollte schon einen guten Weg haben für die Kinder. Mhm. Ne? Zum Beispiel ja auf Bank und so, einen Beruf und dann habe ich ja 71, da waren wir dann schon in München, 67 bin ich wieder nach München und dann habe ich meine Bundeswehrzeit gemacht, 68 bis 69, waren ja damals nur 18 Monate und dann habe ich ja eine Band gehabt dann auch in München und 71 habe ich dann zum 30. Juni 71 habe ich gekündigt in der Volksbank München und da habe ich einen Satz geschrieben. Hiermit kündige ich mein Dienstverhältnis mit der Volksbank München EGMBH zum 30.06.1971. Hochachtungsvoll, Günter Siegel.
Und was hat der Vater da gesagt? Weil das war wahrscheinlich dann schon hart.
Da war er erschüttert, ja. Aha. Der Bub jetzt, so einen guten Job gibt er auf und so Zukunft, also Musiker, ne, das waren ja damals die, ja, was weiß ich, das war ja dann die Zeit, wie man dann lange hochgegangen, ich weiß nur, wie ich am Bankschalter gestanden bin, in München am Sendlinger Tor war die Volksbank-Filiale mit lange Haar und Anzug und Krawatte. Und lange, aber die, ja, und,
haben Sie dich an den Schalter gelassen oder haben Sie gesagt, du musst hinten im Büro irgendwie Akten stapeln? Haben Sie dich versteckt hinten?
Da gibt es eine gute Geschichte, die muss ich dir erzählen. Das war noch in Karlsruhe bei meiner Banklehre. Und da, das war ja dann die Beatles-Zeit, wie der aufgekommen ist. Und haben uns auch jetzt Tor wachsen lassen. Aber war harmlos, ein bisschen über die Ohren und so. Und dann habe ich zum Direktor müssen. Dann hat der Volksbank-Direktor hat zu mir gesagt, ja, Herr Siegel, mit so einer Frisur können wir Sie nicht am Schalter einsetzen. Ja, tatsächlich. Dann habe ich gesagt, ja, dann gehe ich halt in die Registratur. und dann haben wir uns Tor nass gemacht natürlich und hinter die Ohren und so, ein bisschen Briskenei und so. Das war gerade die Zeit, wo wir dann Samstag die Banken schon zugehabt haben. Freitag haben wir nur bis 18 Uhr arbeiten müssen. Da waren bis 18 Uhr, haben wir Dienst gehabt und so. Und dann natürlich Haar gewaschen. Und dann waren wir wieder wenigstens. Beatles waren ja auch harmlos am Anfang. Die haben es gar nicht, die Beatles. Und da war ein bisschen so ein Pony und ein bisschen über die Ohren und so. Aber, und dann waren wir wieder die Beatmusiker und so. Und aber mein Vater, der hat natürlich dann, das hat er nicht verstehen können. Er ist ja schon mit 52 oder 53 ist er schon in Pension gegangen, hat aber dann nur einen Job natürlich gemacht und so. Und dann ist er in der Früh raus und ich bin nur im Bett gelegen, weil am Anfang war ich nur daheim. Aber dann kurz drauf, dann bin ich natürlich ausgezogen, weil das war dann schon ein bisschen schwierig daheim.
Du hast ja gesagt, dein Vater ist sehr alt geworden. Er hat also auch eure großen Erfolge noch mitbekommen. Hat er da irgendwann dann seinen Frieden damit gemacht? Dann hat er gesagt, komm, war die richtige Entscheidung, guter Weg, den du gegangen bist? Oder war das immer ein bisschen
suspekt? Nein, die waren stolz natürlich dann, ja. Und in der Familie. Ich habe zum Beispiel eine Tante gehabt in Schongau, bin ja in Schongau geboren. Und da habe ich noch eine Tante gehabt. Und da habe ich dann schon lange gekündigt gehabt. Und dann war ich halt Musiker. Wir haben ja damals zu uns haben gesagt, ja, das sind die Gammler. Wir mit langer Haare. Die Gammler. Ja, Gammler oder was weiß ich. Dann, wenn ich dann bei meiner Tante war, dann, wenn sie mich vorgestellt hat, dann hat sie immer gesagt, das ist der Günther, mein Neffe, und der ist Bankkaufmann, hat sie immer nur gesagt. Weil Musiker, das war Ja, nicht suspekt. Ja,
nein, das der ewige Bankkaufmann.
Ja, ja, genau. So war das damals und so. Aber meine Eltern, also die haben das schon also unterstützt. Und wir dann die Erfolge da waren und dann im Fernsehen natürlich waren, ja, das ändert natürlich alles.
Ne? Auch so ein Lied wie Skandal, haben die Eltern dann drüber lachen können oder haben sie da dann doch sich verschämt, weggeduckt?
Nein, das wüsste ich nicht. Es war sowieso, ich habe ja so eine Kindheit gehabt, ne? In Landsberg schon oder in Karlsruhe, so eine Freiheit und so. Mhm. Ich habe nie irgendwie so Druck gehabt. Auch nicht Schule oder so. Das habe ich so nebenbei gemacht und so. War nie so große Anforderung. Mhm. Ich wollte auch damals nur, hat es geheißen, willst du zweijährige Handelsschule machen oder dreijährige? Dreijährige, das wäre mit mittlerer Reife. Habe ich gesagt, 2 Jahre reichen schon und so. Dann habe ich auch dann schon Musik gemacht und so.
Warst du auch so ein Papa, der die Zügel schön lang gehalten hat? Oder
eigentlich schon, ja. Gut, ich war natürlich wie die Kinder. Mein Sohn, der Philipp, ist 82 geboren. Das war unsere Zeit. Mhm. Da waren wir ja nur unterwegs und so. Und meine Frau hat das damals alles gemanagt natürlich. 84 dann meine Tochter geboren, die Anna. Und ich habe immer gesagt, ich bin eigentlich gar nicht... Also was bei mir dann war, bei den Kindern eigentlich auch, ich bin gar nicht erzogen worden. Mhm. So, ich sage immer von dem Bild, jetzt ziehen, irgendwo hinziehen oder stoten oder du musst das oder das. Mhm. Eigentlich nicht. Mein Vater hat Vorschläge gemacht, also wir mit der Handelsschule und Bank, weil ich habe nicht gewusst, was will ich machen. Bis ich dann mit der Musik und so, aber das war am Anfang auch nicht so, dass ich gesagt habe, ich will jetzt Rockstar werden oder überhaupt Profimusiker. Das hat man halt so gemacht mit Spätzle, das war halt so ein Hobby. Mhm. Und da waren wir mit Begeisterung dabei. Und dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich Handelsschule, Lehre und so. Und da waren keine große Auseinandersetzungen bei uns daheim.
Ja, aber es ist doch schön, wenn der Vater Vorschläge macht oder auch sagt, komm, erstmal was Sicheres und dann geh deinen Weg und dann auch stolz auf dich sein konnte.
Auf jeden Fall. Ich habe ja dann 96, mein Vater, das war dann 16, ist mein Vater gestorben. Mhm. Und irgendwann jetzt vor 2, 3 Jahren oder 4 habe ich dann den Bayerischen Verdienstorden gekriegt. Und das war natürlich schon ein, da habe ich immer gesagt, das, wenn der Vater noch erlebt hätte. Ja. Und Mutter, da wäre er natürlich stolz
gewesen. Wahnsinnig stolz gewesen.
Ich habe es ja selber nicht, was ich dann, was man so für Preise kriegt und so. Und auf einmal wird man dann hofiert. Und jetzt sowieso, je älter man wird und so, dann wird es.
Ich wollte gerade sagen, pass auf, wenn sie dich für dein Lebenswerk ehren, ja, dann wird es gefährlich.
Genau. Die gibt es immer kurz vor Schluss. Das war so ein Ding, da habe ich mir auch oft gedacht, Mensch, Papa, das, was du noch erlebt hast, da wäre er natürlich stolz gewesen, ja. auf seinen Bruder, ja. Nein, der hat uns immer, also wir haben eine wunderbare Kindheit, Jugend gehabt, schön. Muss ich immer sagen. Mutter war eine Seele von Mensch, das war halt nur, Mutter war daheim, die hat sich immer gekümmert und so. Und wenn wir später oft zusammengekommen sind und dann ist mal ein bisschen hitziger geworden, die Diskussion, dann hat sie immer gesagt, streit's doch nicht oder so. Die wollte immer
Ausgleich.
Friede, immer, ja. Also.
Nimm uns mal mit ins Jahr 1982. Du hast ja dann gesagt, da kam dann dieser riesige Erfolg. Ihr seid ja dann auch so in die neue deutsche Welle so geschickt reingerutscht eigentlich als bayerische Rock'n'Roller. Also ihr wart jetzt ja keine klassische neue deutsche Welle-Band, aber Deutsch war einfach wahnsinnig angesagt.
Alles Deutsch war auf einmal ein Hype, ja.
Genau,
ja.
Und ihr wart mittendrin und hatte riesige Erfolge. Wie hat sich das angefühlt, gerade wenn man so angefangen hat wie du, mit der Gitarre, dann mit den Spätzeln ein bisschen spielen und plötzlich?
Wir haben ja nie was gehabt, wir waren die Hungerleider,
genau.
Ein Musiker und so. Wir haben Gott sei Dank in den 70er Jahren immer in die Army-Clubs gespielt, Stuttgart übrigens auch oft, da hat es viele Kasernen gegeben und Umfeld, Ulm, Augsburg und so, das hat uns mitgezahlt damals. Ja. Und bis wir dann mit den Spiders angefangen haben, 77 und so, da haben wir dann schon andere Wege beschritten und in München. Aber wie war jetzt...
Wie sich das dann angefühlt hat, weil du gerade sagst, ihr wart die Hungerleider und dann plötzlich die Kasse.
Wir haben ja,
und zwar richtig.
Der Barney und ich, wir haben in München und in Leim und wir haben ja in Sozialwohnung gewohnt. Mit dem Bad im Keller. Damals hat man sich eintragen müssen und so, wenn man gebadet hat oder so, Badetag. Ja, das kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen, wie rasant doch dann die Entwicklung alles war. Und plötzlich, Ja, da war gerade der Philipp geboren, 82, und wir haben da in Leim gewohnt, in einer 2-3-Zimmer-Wohnung. Und plötzlich ist der Postbote gekommen mit so einem Sack voll Post.
Ich habe gerade gedacht, Geld.
Autogramm. Nein, Post. Ja, Geld. Das ist dann aufs Konto gekommen. Ja. Das war auch irgendwie so eigentlich unbegreifbar für uns, ja. was da auf uns zugekommen ist. Und ja, dann auf einmal ist man der Popstar. Wir wollten ja eigentlich immer nur Musik machen und davon leben und Spaß haben und so. Rock'n'Roll, das war ja eigentlich, das Rock'n'Roll, das ist ein Synonym für Freiheit und selbstbestimmt, und man macht, was man gut findet und so. Nicht, was man will. Ja, kann man nicht alles machen.
Aber in dem Sinne kann man sagen, bist du eigentlich immer noch Rock'n'Roller, oder? Immer noch wichtig, selbst entscheiden, selbstbestimmt.
Ja, da muss ich immer nur sagen, danke, dass ich so ein Leben gehabt habe und so. Und keiner hat mich hingedruckt oder so. Habe auch von dem Elternhaus damals, war ja die katholische Kirche bei uns sehr dominant in Landsberg am Lech und so. Und wenn man am Sonntag nicht in der Kirche war, dann ist es eine Todsünde oder so. Und wenn man am Schulweg, wenn er an einem Kreuz vorbei, dann gelobt sei Jesus Christus und so, hat man auf Knie gehen müssen und so. Das war irre. Aber Gott sei Dank habe ich von daheim da nie den Druck gehabt oder so. Du musst es jetzt machen und ja und was weiß ich. Und brav waren wir sowieso. Einmal war ich in der Beichte, weil vor der ersten Kommunion muss man zur Beichte gehen. Und da war ich in der Beichte bin ich nie wieder rein.
Was hast du erzählt in der Beichte?
Was soll man da erzählen? Viertes Gebot, war ungehorsam meinem Vater oder so, oder Sonntag nicht in die Kirche gegangen, was war die Gebote durchgegangen. Eigentlich hast du ja nicht gewusst, hast du dem irgendwas erzählen müssen, dem Pfarrer und so. Und dann habe ich erste Kommunion gehabt und das war dann das letzte Mal, dass ich dort war. Und später bin ich sowieso austreten und so. Das waren für mich immer so Geschichten. Heute noch denke ich mir mal, das ist so Geschichten erzählt. Ich denke mir, wem kannst du das erzählen? Ja. Früher waren die Leute ja vor Hunderten von Jahren ungebildete Teil und denen haben alles erzählen können oder so. Oder
Jetzt hast du,
ja, aber jetzt bin ich ab.
Egal, naja, interessant. Jetzt hast du aber vorher gesagt, da kam dann säckeweise die Fanpost. Aufs Konto kam viel Geld. Ich nehme mal an, dich hat ein bisschen geschützt vorm Abheben, dass du da schon 35 dann.
82 war ich 35. Ja.
Und war gut. Der Sohn war unterwegs, die Tochter kam 2 Jahre später. Das heißt, du hast gerade gesagt, das war gut, weil du hast dann nicht abheben können. Du musstest auf dem Boden bleiben.
Ja,
oder war die Versuchung bei dir gar nicht groß?
Ich war nicht so gefährdet in der Beziehung. Natürlich, Gefährdungen waren dann schon da, wenn wir unterwegs waren. Also, aber gut, Sex hat schon eine große Rolle gespielt.
Ja.
Wie wir aufgewachsen sind, wir sind ja nicht aufgeklärt worden. Und so hört man auch in meine Songtexte, wie das früher war. Und man hat ja alles entdecken müssen und so. Bei uns war der Otto-Katalog, ne, die Wäscheabteilung, das war nur die Sensation. Ne? Da haben wir so geschaut, ui. Das war heute, was weiß ich, was die alles anschauen, da auf ihre Handys. Ne? Die Kindershow oder so, kann man sich gar nicht vorstellen. Und der war eigentlich immer Thema. Aber da war ich nicht so gefährdet, aber Kollegen natürlich schon und so. Alles wurde einem zugetragen. Man hat alles haben können.
Ja.
Jetzt habe ich ja Lust auf das und so. Und
gefährlich, oder?
Ich war dann. Wir haben ja immer, waren unterwegs mit der Band oder so, immer Manager dabei und der und der und der und der. Und wenn ich privat dann irgendwo war, manchmal war ich in einem Lokal, dann bin ich einfach gegangen. Dann habe ich gedacht, ich muss ja zahlen.
Ach so.
Ich muss ja selber was machen.
Ja.
Alles wurde dir abgenommen und so. Mhm. Und dann hat es geheißen, Fernsehen und Ding. Und man ist so hofiert worden.
Genau.
Und später hat es geheißen, Herr Siegel oder so, ne? Komm es doch rein. Und der Herr Mosham ist auch schon da. Und Shampoos für Herr Siegel. ja, das haben wir hin. Das ist schon ganz schön Verlockung, dass man da abhebt und so.
Hast du erlebt, dass da andere in der Band mehr Schwierigkeiten hatten, die in richtigen Weg zu finden? Ich meine, zunächst
ja,
macht's
auf
ja
jeden
auch
Fall.
Mal, zunächst macht es ja auch saumäßig Spaß, muss man jetzt auch nicht alles verteufeln.
Wir haben schon eine tolle Zeit gehabt. Aha. Und so. Vor allem, wenn wir noch nach Berlin sind und so. Berlin war für uns immer die große Welt und so. Der war durchgehend geöffnet. In München war ja eine Sperrstunde noch um eins und so. Und ja, da hat es zwei, drei Lokale gegeben, wo man noch hingehen. Da hat keiner später und so, die wo Lizenz gehabt haben. Aber Berlin, das war schon immer Wahnsinn. Ja. Wenn wir nach Berlin geflogen sind, später dann zur Hitparade. Wir wollten ja nie zur Hitparade. Da haben wir gesagt, wir sind doch, da hat es geheißen, ja, jetzt müssen wir in die Hitparade, nach dem großen Erfolg, noch Skandal. Und dann Skandal durfte ja nicht gespielt werden. Ja, haben wir ja Index. Im Radio ja. Nicht, und kein Fernsehen, darum haben wir ja, die zweite Single ausgekoppelt damals. Es war ja 81 schon, im Mai ist es erschienen und dann hat es ja ewig gedauert und Skandal ist nichts geworden. Und wir haben kein Fernsehen gehabt, kein Rundfunk und so. Im Bayerischen Rundfunk war es auf dem Index, genau. Und dann sind wir halt irgendwann doch zur Hitparade. Wir haben gesagt, ja, wir sind da keine
Schlagerstars.
Schlagerfutzis,
ja,
hat genau. der Udo immer gesagt, der Lindenberg, der Schlagerfutzi.
Ja, aber ihr wart doch dann tatsächlich auch Seriensieger bei Dieter Thomas.
Ja, ja, oder? Plötzlich waren wir die Könige der Hitparade. Aber wir haben dann das Playback-Spulen haben wir eigentlich so ein bisschen verarscht und so und zum Fleiß so gemacht, dass jeder sieht, dass es jetzt ein Playback ist und so. Und Hubert K. ist dann im Nachthemd auftreten, wir sind mit den Lederhosen auftreten. Und das hat dann Dieter Thomas Heck, das hat ihn erschüttert. Ja. Der war seine Schlagerwelt, war nicht mehr in Ordnung. Dann hat er aufgehört, kurz drauf. Das war dann nicht mehr seine Welt. Hat er dann weiter so eine Schlagerparade, hat das geheißen, in Baden-Baden. Da waren wir später auch oft mal dabei. Aber das war schon verrückt und das ist natürlich, wir haben das schon. Die Geschichte von Franz, von unserem Drummer Trojan, ne?
Ja.
Der ist groß in den Medien gewesen und so, der ist halt wirklich schon dann abgestürzt und so. 92 haben wir dann verabschiedet oder ja, eigentlich einvernehmlich und so, aber es ist nicht mehr gegangen, der hat dann so, er war schon so ein Trinker und so, der hat nicht mehr springen, war ja ein super Drummer.
Der ist tatsächlich, glaube ich, er ist mittlerweile verstorben,
ja,
und
ja.
Ist wirklich völlig verarmt,
ja, ja,
bis am Schluss, da war, der, war nichts
ja,
mehr da.
Ja, der ist dann natürlich geht Familie kaputt. Da ist er dann auch ausgezogen und da hat er dann irgendwo noch so ein kleines Studio gehabt in so einem alten Bäckereistum. Da hat er dann auch gewohnt und so und dann irgendwie hat er einen Kontakt gekriegt da im Norden drum, Kamp Lindfahrt. Der hat so eine Frau, die hat ihn praktisch aufgenommen, hat er bei der im Garten im Wohnwagen gewohnt und so. Aber er hat dann, also war schon traurig. Also,
Geschichte.
Tut mir halt eigentlich noch weh. Er war eigentlich, ja, wie soll ich sagen, mit dem hat man gut reden können, war eigentlich ein guter Kerl, aber wenn er getrunken hat, Dr. Jekyll und Mr. Hyde, also da war er dann so unangenehm, ein richtiger, also hat dann rumgeschlägert und war wirklich unangenehm und dann natürlich ist, ja, da geht dann viel kaputt mit Trinkerei und so. Und ja, bei den anderen war es jetzt nicht so tragisch. Der Michael Busse, unser Pianist, der ist 86 damals schon ausgeschieden. Der hat eigentlich damals, ja, da waren die großen Erfolge. Wir haben ja Millionen Platten verkauft. Dolce Vita und Skandal und dann bist ganz oben und so und dann Millionen Platten, am nächsten Jahr 500.000, kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen. Naja. Da hat Plattenfirma schon, oh, jetzt geht's aber rapide runter.
Mit 500.000 wäre man heute im Olymp. Aber du sagst dann im weiteren Verlauf, 86, weiß nicht genau, aber Mitte der 80er, die NDW-Welle,
die war schnell vorbei.
Schnell vorbei. Ihr habt es natürlich auch gemerkt. Und dann gab es die hämischen Kommentare. Dann gab es die Artikel, wo man sagt, okay, Spider-Murphy-Gang, da geht nichts mehr.
Das war schon Spider-Murphy-Gang tingelt jetzt über die Dörfer in Bierzelten und so. Und oder Kommentare, das ist hängen geblieben. Spider-Murphy-Gang, Asche.
Echt?
Ja, irgendwo drin dann und so. Aber
wie ging es euch in den Jahren?
Wir waren immer eine Liveband und durch das haben wir immer live gespielt. Und wir haben immer unser Publikum gehabt. Natürlich haben wir dann jetzt in die großen Hallen gespielt, aber plötzlich dann nimmer.
Ja.
Ja, dann sind wir von der Olympiahalle dann wieder in Zirkus Goni gewesen. Und dann waren es so schwierige Zeiten. Ne? Die Neudeutsche Welle war vorbei und so. Und wir sind dann mit den Platten dann immer so in die Charts gewesen und so. Ja. Und da waren dann schon die Hallen oft einmal kleinere Hallen von Haus aus und oft einmal nicht mehr ausverkauft und so. Und dann irgendwie so Ende der 80er, 90er ist es so aufgekommen, dass wir so Engagements gekriegt haben. Da haben die angefragt in Bierzelte.
Ja.
Und das war, damals haben wir auch die Diskussion, was soll man das machen, in Bierzelt spielen? Das ist natürlich fürs Renommee jetzt nicht gerade so. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, wenn da unser Publikum ist und so. Ja. Und dann haben wir halt gesagt, ja, dann spielen wir in die Bierzelte. Und plötzlich haben wir wieder 50, 60, 70 Konzerte gehabt. Und wir haben ja da in die Bierzelte auch unser Konzert gemacht. Mhm. Wir haben jetzt nicht ein Pose der Gemütlichkeit oder Humpertäterei oder so. Wir haben unsere Konzerte gemacht. Dann haben die in einer Gemeinde, wo vielleicht 500 Leute, Feuerwehr, Freiwillige,
waren 3000 Jubiläum, Leute im Zelt.
Dann haben die ein riesen Zelt aufgestellt. Mhm. Dann war 3000 Leute im Zelt und eine Stimmung und so. Und das kriegen wir heute noch mit, dass viele sagen, ob ich aufs Land komme, irgendwo hin. Das war mein erstes Konzert. Mhm. Weil da war auch nicht so... Wir so offiziell Konzert in der Konzerthalle oder so, da war der ganze Gai, also ganze Gegend war da, wenn Feuerwehr gefeiert hat und Spiders kommen jetzt zu uns. Ne? Mhm. In der Stadt, da ist es was anderes. Ne? In München, da ist ein Überangebot, da spielt Michael Jackson und was weiß ich wer und alles. Und da ist man jetzt dann als... Aber sprich...
Es war der Schmerz, dass es nie mehr die großen Hallen waren und der ganz große Ruhm war relativ schnell verarbeitet, weil ihr seid ja eine leidenschaftliche Liveband. Ich glaube, dass ihr da einfach immer die Freude hattet.
Ja, bei mir jetzt so ein Studioprojekt. In Neudeutschen Welle hat es ja viele so Studioprojekte gegeben. Wir machen mal was wie Hubert K. oder so oder Fräulein Menke dann und so. Und kann ich zum Beispiel erzählen, mir war dann Rockpop im Konzert einmal, irgendwie 82er und so. Und dann haben wir da gespielt und da waren dann Bands dabei, die haben gerade drei Nummern vielleicht zusammengehört, die haben gar kein Repertoire gehabt. Und da waren wir natürlich gut dabei, weil wir haben ja in den Clubs schon gespielt. Ich habe seit 62 habe ich Erfahrung gehabt mit Live-Auftritte und wir haben dann unser ganzes Programm schon gehabt. Und ich habe Erfahrung gehabt schon mit dem Publikum und so. Mhm. Und da waren wir natürlich dann schon ganz...
Ihr konntet weitermachen, während dann natürlich
live und viele haben
komplett verschwunden sind.
Ja, klar, wenn die nur vom Platten oder Fernsehen gelebt haben und so, das haben wir nicht braucht. Also wir waren dann schon gerade im süddeutschen Raum oder in Bayern, da waren wir schon die Lokalmatadore und da sind die Leute einfach gekommen, weil das ist verwurzelt heutzutage. Ja. Also so, nicht einmal ein Skandal oder so, aber so zum Beispiel zwei Zigaretten. Mhm. Alle Buben, die wo damals da in Schule waren, die wissen es heute noch. Ich habe ja letztes Mal mit unserem Ministerpräsidenten, der hat auch gesagt, er hat in der Schule zwei Zigaretten, das war halt so aufmüpfig. Ne? Was verboten ist, zwei Zigaretten und dann Skandal sowieso, gell, so anrüchig und so. Das waren schon gute Sachen.
Ja. Und funktioniert ja bis heute, es gibt ja so diese alte DJ-Regel, wenn es ein bisschen abflaut, die Stimmung im Zelt, spiel entweder Major Tom, 99 Luftballons oder Skandal.
Genau, das hat mir auch die DJ auch mal erzählt. Hat er gesagt, das sind die drei. Es gibt noch ein paar andere vielleicht so. Klar. Aber das sind die drei. Mhm. Wenn
absolute genau. Garanten. Jetzt hast du vorher schon ein paar Mal erwähnt, dieses Münchner Lebensgefühl und auch Schwabing, das war damals euer Kosmos. Da wart ihr unterwegs und interessant, dass du auf deinem Album jetzt gefühlsecht mit deiner Band, also nicht Spider Murphy Gang, sondern sozusagen, das kann man sagen, das ist dein Hobby.
Spider ist auch meine Band, aber.
Ja, genau.
Aber das ist eine Günter Siegel Band. Ja, das ist so entstanden, weil wir bei mir immer Musik gemacht haben und haben gesagt, ja, wir könnten da mal Songs machen und so. Und plötzlich waren wir dann eine Band und man kommt ein bisschen raus aus der Spiders-Routine.
Ja.
Da sind wir ja doch irgendwie ein bisschen gefangen, sage ich mal. Ja. Da muss man immer wieder die Hits spielen. Da wollen ja die Leute hören und so. Und bestimmte Art und so. Und da die erste CD, wo wir gemacht haben, das war ja schon 2010, habe die Ehre. Und da bin ich war ich gerade so mit Swing-Musik ein bisschen beschäftigt. Vor dem Rock'n'Roll hat es ja auch schon Musik gegeben. Ne? Und da war interessiert dann ja dann Ding. Und dann Rhythm and Blues, so früher schon. Und mit dem Country, und das hat sich dann vermischt. Das Rock'n'Roll waren. Und dann hat es Western Swing gegeben und das hat mich auch begeistert, was so die tolle Musik schon damals gemacht haben. Und da war es ziemlich ein bisschen swingig und so. Jetzt haben wir wieder 15 Jahre später die zweite CD. Und die nächste kommt dann 40.
Wenn du im Rhythmus bleibst. Ja, genau. Nee, du sagst, du bist da ein bisschen freier, quasi, ne? nicht so in den Spiders, auf der Spiders-Schiene. Und schön ist, dass da tatsächlich auch wieder so ein paar Liebeserklärungen eigentlich sind an Schwabing. Ist das ein Gefühl, wenn ich ganz kurz darf, dass du da nur zurückschaust auf die früheren Jahre? Oder bist du manchmal auch noch in Schwabing unterwegs und kriegst dieses Gefühl auch nochmal?
Ja, bin immer so oft in Schwabing und so. Mhm. Wir sind viel unterwegs und wenn ich daheim bin, dann gehe ich nicht weg. Oder ich bin auch nicht mehr so in der Musikszene drin oder so, dass ich jetzt in Clubs gehe oder so. Das mache ich nicht mehr. Also, ist meistens schon ein Rückblick. Mhm. Also unsere wilden Jahre sind drauf und so. Das ist schon dann, besinge ich schon das Schwabing in den 70er Jahren, wie wir jung waren und wir noch schwer was los, gibt es ja nicht mehr. Schwabing ist nicht mehr das, was war damals. Mhm. Da hat es ja so viele Musikkneipen gegeben und so, und das waren ja unsere Anfänge und da schaue ich so zurück. Oder Glory Days of Rock'n'Roll ist ja ähnlich, aber da kann ich halt viele Geschichten erzählen und so, da blicke ich zurück, ist schon ein bisschen wehmütig.
Ja.
Ist da schon ein bisschen Sentiment dabei. Und,
ein bisschen Sentiment. Ja. Schön. Aber schön, dass du das Album eröffnest mit dem Lied, das du für deine Frau geschrieben hast oder bei eurer Hochzeit gesungen hast, glaube ich, für immer, Hand in Hand.
Ich habe ja nochmal geheiratet, jetzt meine jahrzehntelange Geliebte, die Doris, und am 1. September 23, also jetzt eineinhalb Jahre her, haben wir geheiratet in Schwabinger, in der Mandelstraße, also am Englischen Garten, im Standesamt. Der Oberbürgermeister Dieter Reiter, mit dem wir ja gut bekannt sind, der hat uns getraut und so. Und ich habe dann einen Song geschrieben gehabt schon für Doris und für immer Hand in Hand. Und den habe ich mir gedacht, jetzt muss ich mal schnell einen Schluck machen.
Ja, bitte. Aber es ist schön, dass du damit das Album eröffnest. Das ist natürlich auch ein Statement, oder?
Ja, das ist auch wirklich ein schöner Song geworden. Und die haben dann am Standesamt mit der Gitarre vortragen und so. Und da haben die gesagt, das war noch nie da, dass ein Bräutigam ein Standl bringt und so. Und Braut und alle Anwesenden waren natürlich schwer ergriffen gerührt, und so. Ja. Da ist schon mal ein Tränchen geflossen.
Mhm. Ihr wart 20 Jahre zusammen und habt dann geheiratet?
Ja, noch länger oder so.
Interessante Entscheidung.
Ich habe einen schwachen Moment, habe ich auch gesagt. nein, aber das passt schon. Wir haben ja immer noch jeder seine eigene Wohnung. Mhm. Das haben wir über die Jahre schon so beibehalten, weil ich bin doch dann daheim schon jetzt so ein Eigenbrötler und so. Ja. Doris wollte am Anfang schon zusammenziehen, wenn wir noch jünger waren. Aber dann hat sie selber schon gesehen, das ist ganz gut und so. Ich brauche meinen Bereich. Wenn ich aufstehe, dann mache ich mir einen Cappuccino, dann lese ich Zeitung, dann zwei Stunden oder drei Stunden oder irgendwann bin ich an der Gitarre. Da kann ich nicht mehr brauchen. Der sagt, was machen wir denn heute oder so? Jetzt machen wir aber, ja, das, so. Und wenn wir, aber das hat jetzt schon auch gesehen, sie sagt ganz gern jetzt, und wenn wir uns sehen, dann ist es wunderbar. Und Doris fährt ja auch mit, die macht ja das Merchandising, also verkauft T-Shirt-Verkauf und CDs und so. Und früher war es halt immer schwierig, da hat sie noch gearbeitet, die war bei großen Pharmafirma in Penzberg bei München. Und jetzt ist es natürlich leichter.
Ja.
Jetzt hat sie auch frei und so, dann ist es einfacher, wenn man dann schon Freitag, da hat sie über dann schon früher gehen müssen von der Arbeit und so, wenn wir dann unterwegs waren, und jetzt ist es schon leichter und dann geht jeder wieder in seine Wohnung.
Ich habe aber schon öfter gehört, dass das vielleicht sogar ein Erfolgsrezept ist für eine stabile Beziehung. Zwei getrennte Wohnungen, du wirst wahrscheinlich ein Nachtmensch sein, Rock'n'Roller sind Nachtmenschen.
Genau, ja, und meine Frau, die hat ja früher immer raus um 5 in der Früh, also, die sind Arbeit und so, und ich, ganz einen anderen Rhythmus und so. Und Ja, das Geheimnis einer guten Ehe sind zwei getrennt, zwei Wohnungen.
Zwei Wohnungen. Ja,
ja. Ja.
Ich gebe es mal weiter. Ja.
Ja, wenn man es gewohnt ist von jung auf, dass man ja, so einander ist, ist was anders. Aber wenn man dann schon ein gewisses Alter hat, dann ist das, glaube ich, schon.
Ja, gar nicht schlecht.
Das ist schon gut, ja.
Günther, einen Satz von dir habe ich mir aufgeschrieben. Den können wir mal überprüfen, ob du den immer noch so sagen würdest. Ich hatte so ein Glück im Leben, dass ich es fast nicht glauben kann. Wenn heute Schluss wäre, würde ich sagen, danke, Chevois, habe die Ehre. Würdest du das heute immer noch so sagen?
Ja, ich sage immer, ich habe auch nicht die Intention, dass ich dann vielleicht ins Paradies komme oder so. Oder irgendwie wiedergeboren werde oder so. Wenn ich sage, das ist für mich ein Trost eigentlich, dass dann rum ist.
Ja.
Dass dann nichts mehr ist, dann hat man seine Ruhe. Das ist die Erfahrung, wenn man geboren wird und dann stirbt. Die letzte Erfahrung, die man macht, die spannend ist. Mhm. Eigentlich, weil kann ich was darüber sagen. Und ich habe wirklich ein Leben gehabt, wie gesagt, 47, nach dem Krieg geboren. Mhm. Gott sei Dank, in Demokratie, Rechtsstaat haben wir gehabt und so, wenn ich zurückdenke und so. Und ein selbstbestimmtes Leben geführt. Mhm. Und das
hört sich so entspannt an. Keine Angst, wenn du an ein mögliches Ende denkst?
Natürlich will man nicht krank werden und irgendwie leiden oder so. Was ich mir zum Beispiel gar nicht vorstellen kann, dass ich nicht mehr gehen könnte oder so. Dass ich so mobil bin. Also mein Vater, der ist auch, bis zum Schluss ist er immer noch gegangen. Dann später noch mit dem Stock oder so, aber nie dann irgendwie jetzt nur noch gesessen oder Rollstuhl oder Bettlägerin. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also
Bewegung ist schneller für mich, tot mit der Gitarre in der Hand, vielleicht so?
Das wäre was, ja. Von auf der Bühne irgendwie so ein Stromschlag. Bumm. In die Rock'n'Roll-Schuhe. ich glaube, ich darf mich hinlegen und so dann so hinüber dämmern. Das stelle ich mir vor, gar nicht so dramatisch oder so. Man muss ja nicht, was weiß ich, heutzutage nicht mehr so was erleiden oder so monatelang oder Schmerzen und Ding. Da hat man ja gute Sterbebegleitung heutzutage oder so. Da kriegt man schon da sein Morphium oder so.
Jetzt habe ich dich aber...
Komm ich doch noch auf Drogen.
Genau. Dann kriegst du doch noch eine Drogen. Ja. Alte Rock'n'Roller.
Nein, also wenn es vorbei ist, sage ich wirklich, kann ich sagen, habe die Ehre, schön war's.
Jetzt habe ich dich aber natürlich in eine ganz unerfreuliche Richtung. Wir haben ja gesagt, 2040 kommt dein drittes Soloalbum. Da sind wir ja nochmal verabredet.
Ja, genau.
Günther. Ja, also
ausgemacht.
Günther, ich danke dir für den Besuch. Es war wunderbar, mit dir zu sprechen.
Nettes Plaudern, ja.
Gefühlsecht heißt das neue Album. Du guckst ein bisschen zurück, manchmal auch mit ein bisschen Melancholie, aber die alte Kraft ist auch noch da.
Ja, es sind schon ein paar Rock'n'Roll-Sachen drauf, da geht es schon gut ab, Arno.
Vielen Dank, alles Gute dir.
Danke.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu in der ARD Audiothek. SWR 4, da sind wir daheim.